SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Theresa Hübner und ich habe richtig viel Lesestoff dabei. Zum Beispiel das neue Buch von Boff Bjerg, den kennen Sie vielleicht noch von seinem Bestseller Auerhaus. Und diese wortverrückte Sängerin ist auch in der Sendung. Judith Holofernes, Frontfrau von Wir sind Helden und Wort- und Buchsüchtig. Sie erzählt uns, was sie gerne liest, gleich in der Sendung. Aber erstmal ein Abschied. Denn in wenigen Tagen ist es soweit, die Briten verlassen die EU. Brexit, diesmal for real. Und falls Sie zu denen gehören, die dieses Wort Brexit schon über haben und es gar nicht mehr hören können, einem besonderen Brexit-Buch sollten Sie noch eine Chance geben. Dear Oxbridge heißt es und kommt von Nele Polacek. Die hatte schon im Teenager-Alter nur ein Ziel, studieren in Oxford oder Cambridge. Warum? Ja, weil ihre literarischen Idole, Oscar Wilde zum Beispiel, dort waren und Nele Polacek dachte sich, in diese Welt, da will ich eintauchen, denn wenn ich da reinkomme, dann schreibe ich vielleicht irgendwann mal so, wie meine Idole schreiben. Ja, und dann hat sie alles dafür getan, die Aufnahmeprüfung zu schaffen und Frau Polacek, dann war es soweit, dann waren Sie in Oxford. War es denn dann auch so, wie Sie es vorgestellt hatten?
Ja, das war eigentlich das Irre. Ich wollte das, seitdem ich echt jung war, also ich wollte das mit 15 schon, und hatte ein ganz romantisch verklärtes Bild von diesen Türmen und den Gärten und den Flüsschen und den Bibliotheken und auch den spleenigen Menschen, die man da trifft, was natürlich wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute müssen ja auch noch richtig sein, die müssen ja auch noch so aussehen und sich so verhalten. Und als ich dann angenommen war, dachte ich, naja, du kommst da jetzt rein, es wird garantiert nicht so sein, es ist einfach nur eine Uni. Und dann kam ich an und stellte fest, nein, es ist genau so, wie man sich immer vorstellt und die Leute sind genauso verquer.
Aber wie sind denn die Leute?
Ich spreche in meinem Buch vom eigentlichen und vom anderen Oxbridge. Es gibt für mich ein eigentliches, das sind hochintelligente, super gebildete, ambitionierte Menschen, die wirklich in einem Fach aufgehen und die sind auch oft eher nicht so reich und eher Aufsteiger und eher Mittelschicht. Und die liebe ich und an die ist auch mein Liebesbrief. Und auf der anderen Seite gibt es die Toffs. Das sind sozusagen, was man auf Deutsch Bonzen nennen würde. Das sind Menschen, die schon in Eton waren oder in einer der einschlägigen Privatschulen. Und von denen gibt es auch gute und schlechte. Also die sind nicht alle gleich. Aber es gibt halt sehr viele, die denken, sie haben wahnsinnig viel in ihrem Leben geleistet. Also die denken, ich bin so privilegiert, wie ich bin, weil ich auch echt viel getan habe, weil ich schon echt klug bin. Und sie verstehen nicht, dass sie einfach gut geboren sind. Und daraus entwickelt sich ein Hass und eine Ablehnung von Menschen, die nicht so reich sind, die nicht so privilegiert sind, die nicht so viel Macht haben, weil sie denken, die sind daran selber schuld. Die hätten ja auch so hart arbeiten können wie ich. Und dieser Klassenhass und diese Ablehnung, die sind schon gruselig. Und ich glaube, die haben auch ganz viel mit dem zu tun, was da jetzt gerade passiert.
Genau. Hervorragende Überleitung. Was haben diese Menschen mit dem zu tun, was da in wenigen Tagen passiert? Stichwort Brexit.
Naja, es ist eine Adelsgesellschaft und es gab eine lange Zeit, da dachte der Adel, dass er halt wohlgeboren ist, also göttliche Fügung, und deswegen hatten die ein Gefühl von Verantwortung. Also die Vorstellung ist, ich bin hier und da, du bist da und wir sind alle an unsere Stelle geboren, und das ist natürlich patriarchal und nicht egalitär und es hat ganz viele Nachteile, aber es hat so eine gewisse Grundverantwortung, die noch da ist, und diese neue Generation an Tories, die denkt neoliberal, die denkt, wir sind Leistungsträger, wir haben uns alles verdient. Und dieses Umschlagen in diesen Hass, in diesen Ekel auf die unteren Schichten führt dazu, dass wahnsinnig schlecht mit diesen unteren Schichten umgegangen wird. Also, dass wahnsinnig viel gespart worden ist und es nicht mal mehr ein Mitleid gibt. Und dadurch kommt eine Gnadenlosigkeit. Und ich glaube, der Brexit ist eigentlich ein versuchter Klassenputsch. Also, es ist eigentlich, dass Leute erstmal sagen, nee, David Cameron, der ja wirklich ein ekelhafter Mensch ist, möchte gerne, dass wir in der EU bleiben. Da stimmen wir jetzt dagegen. Dem zeigen wir jetzt so nicht.
Das heißt, der Brexit als ein Denkzettel gegen die politischen Eliten, die ja alle mehr oder weniger geschlossen Oxbridge absolviert haben, also für diese Elite-Universitäten Oxford und Cambridge stehen.
Genau, also es ist erstmal ein Putschversuch gegen die Oxbridge-Elite, und deswegen war es auch entscheidend, dass es ausgerechnet Farage ist, der nicht in Oxbridge war. Farage konnte eine Revolution anführen als Mann des Volkes, der hat gar nicht studiert. Und das Problem ist aber in England, im Endeffekt gewinnt immer Oxbridge. Also Farage konnte zwar die Revolution anzetteln, aber der wirkliche Gewinner ist Boris Johnson, und der ist nun wirklich die allerschlimmste Ausgeburt dieses Systems. Also es ist wie im Casino, wo halt immer das Haus gewinnt. Und weil es dann am Ende nicht mehr ist, einfache Menschen gegen David Cameron, sondern am Ende läuft es darauf hinaus, dass es Boris Johnson gegen David Cameron ist, was ja im Prinzip das ist, was in Oxbridge auch die ganze Zeit passiert in den Debattier-Societies, dass sozusagen zwei Jungs, die beide in Eton waren, gegeneinander kämpfen und am Ende kann einer gewinnen, aber der Gewinner ist immer der gleiche Typ Mensch.
Und wenn Sie noch mehr über diesen Typ Mensch und das englische Machtzentrum Oxbridge lernen wollen, dann lesen Sie das kluge und hochgradig witzige neue Buch von Nele Polacek. Dear Oxbridge heißt es, erschienen im Galliani Verlag, der literarische Liebesbrief an die Insel, die viele Jahre Nele Polaceks zweites Zuhause war. Und um das Weggehen, aber auch um das Wieder-nach-Hause-Kommen geht es in Back Home, in dem folgenden Lied der Kölner Band Bukahara.
Out of the city and into the green, back to the places where I have been, away from the noise, away from the crowd, where I go out. Goodbye all my friends, don't worry about me, I'll send you a postcard from where I will be, and sure I'll come back, there is no doubt. But now I go out, I go out. I pack all I need into the car. There is no place for me that is too far. The sun in my bed and I say it out loud. Oh, I go out, I go out. Oh, and I smell the wind and I follow the track. But it also feels good to know I will go back. Out in the wild, free and alone. But I always know that I will go home. Late in the evening, I come to a lake. So beautiful that I lie down for a break. I look into the sky, white as it can be. And I feel free, I feel free. Oh, it takes some time for you to realize that there is so much you can't see with your eyes. Oh, I touch a tree and the tree touches me. And I feel free, I feel free. And everywhere I go, everything is the same. I'm part of it all and I don't need a name. The world is my house, no need for a key. Oh, I feel free, I feel free. Track, but it also feels good to know I will go back out in the wild, free and alone. But I always know that I will go home.
Boff Bjerg heißt mit bürgerlichem Namen Rolf Böttcher, schrieb zum Beispiel für den Eulenspiegel und falls Sie ihn nicht kennen, kennen Sie vielleicht trotzdem seinen Roman Auerhaus. Den gibt's auch als Film mittlerweile. Es geht da um sechs Freunde, die in einer Art Anti-Suizid-WG das Leben ihres depressiven Freundes retten wollen. Jetzt kommt Boff Bjergs neuer Roman heraus, Serpentinen heißt er. Und auch darum geht's wieder um das Thema Depression, aber ganz anders. Ganz toll trotzdem. So toll, dass SWR-Literaturkritiker Carsten Otte gesagt hat, das muss unser Buch der Woche werden.
Der Roman beginnt mit einer Frage, die der Sohn seinem Vater immer wieder stellt. Um was geht es? Die Antwort ist für den namenlosen Ich-Erzähler die größtmögliche Zumutung. Es geht tatsächlich um Leben und Tod, um das Unsagbare in der eigenen Familiengeschichte. Vater und Sohn fahren im Mietwagen über die Schwäbische Alb, die Serpentinen hinauf und wieder runter. Der Ausflug aber ist viel mehr als eine allzu kurvige Reise zurück in die trostlose Vergangenheit des Vaters. Denn der Trip soll eine Art Therapie sein, ein letzter Versuch, den tödlichen Familienfluch zu bannen, um sich und das Kind zu retten. Denn der Vater des Erzählers hatte sich, wie es umgangssprachlich heißt, das Leben genommen. Genau wie der Großvater und der Urgroßvater auch. Ein Grauen über Generationsgrenzen hinweg.
Ich fragte mich, ob es richtig gewesen war, mit dem Jungen hierher zu kommen, ihm zu zeigen, was von mir und meiner Kindheit noch übrig war. Dadurch mache ich alles unnötig schwer. Ich konnte doch nur drum herum reden. Ich musste den schwarzen Gott von ihm fernhalten und ich wusste nicht wie.
Gegenüber dem schwarzen Gott scheint der rasende und zugleich tiefenerschöpfte Held ohnmächtig zu sein. Dabei hat er alles getan, um Ordnung in sein Leben zu bringen, eine erfolgreiche Existenz aufzubauen und Kraft gegen das düstere Ungeheuer namens Depression zu sammeln. Er war der Beste im Studium, bald ein anerkannter Unidozent, aber der berufliche Aufstieg vermag seinen Blick in die Welt leider nicht aufzuhellen.
Ich war jetzt Professor. Und es hatte sich nichts verändert. Die Welt hatte sich nicht verändert. Ich hatte mich nicht verändert. Nichts. Ein paar Trottel behandelten mich jetzt mit Ehrfurcht. Das war alles. Und mit Sicherheit nichts Gutes.
Was aber könnte gut sein für den traurigen Soziologieprofessor, der seine Profession als Kampfsport vor allem gegen sich selbst betreibt? Im Grunde hat er keine Wahl. Er muss sich auf das Leben und die Liebe selbst einlassen. Ein Kind zeugen und dann den genealogischen Fluch beenden. Das Baby kommt, der Zweifel aber bleibt und damit die Frage, wie sich mit jener Prägung oder vielleicht auch Veranlagung beschäftigen, die ein Weiterleben trotz Erfolg im Beruf und Vaterglück so schwer macht. Die Antwort ist weitaus komplizierter, als Gesprächsoptimisten glauben mögen.
Depression war keine Diagnose. Wenn ich das Wort aussprach, erschuf ich das Bezeichnete erst. Wenn ich das Wort aussprach, verwandelte ich das Gefühl in ein Urteil. Erst die Vollstreckung des Urteils würde dem Gefühl ein Ende machen, die Kapitulation vor dem schwarzen Gott.
Noch aber wird der Mann am Steuer nicht gegen den nächsten Baum fahren, denn neben ihm sitzt sein Sohn, der zwar das Leid des Vaters erahnt, sich aber den Spaß nicht nehmen lassen möchte, vor allem jenes wohlig irritierende Bauchgefühl, wenn das Auto sich in die Kurve legt. Der neugierige Junge möchte Höhlen anschauen und nach Versteinerungen suchen und selbstverständlich erfüllt der Vater diese Wünsche, selbst wenn ihn das, Zitat, Metaphorische an den Unternehmungen aufregt. Versteinert ist so viel in der väterlichen Vergangenheit, die von Legenden und Lügen geprägt ist, vom, wie es heißt, Familienbla, zu dem es immer auch gehört hat, nicht nur die Selbstmorde der Ahnen mit einem eisernen Schweigen zu belegen, sondern auch mörderische Ansichten zu verharmlosen, was den Nachkommen und Erzähler zu radikaler Gegenrede veranlasst.
Der Vater war ein Nazi, bis zu seinem Ende. Keiner von denen, die den Massenmord abstritten. Er war ein richtiger Nazi, einer, der den Mord gut fand. Er hatte kein Nazi der Tat mehr sein können. Er musste ein Nazi der Meinung bleiben, ein Mörder nur in der Fantasie und auf dem Wahlzettel.
Bovbjerg lässt seinen Erzähler sehr deutlich werden, erwähnt sogar die 381.569 Stimmen für die NPD in der baden-württembergischen Landtagswahl im Jahre 1968. Das waren knapp 10% für diese rechtsradikale Partei. Es gehört zu den wirklich beunruhigenden Momenten in diesem Roman, dass die historischen Bezüge von erschreckender Aktualität sind und dass sich die Welt tatsächlich kaum verändert hat. Kein Wunder, dass der Protagonist zu saufen beginnt, viel Bier, um, wie er sagt, die Schwärze zu verdünnen. Die Schwärze, das ist die Erinnerung an den Nazivater, der sich mit einem Seil erhängt hat.
Mein Vater war nicht nur tot, er zeigte auch den Weg. Ich konnte hinterhergehen. Bald war es soweit.
Bovbjerg erzählt präzise, nämlich in radikalen Kurzsätzen, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So entsteht ein völlig unberechenbarer Textrhythmus. Mal geht es in eine rasende Rechtskurve, dann wieder bei eher ruhiger Fahrt nach links, sodass die Lektüre dieser Schlangenlinienprosa durchaus zur Herausforderung wird. Bjerg hat für seine inhaltlichen Serpentinen eine formale Entsprechung gefunden und in diesem Kunstgriff besteht die große literarische Qualität des Romans. Die dramaturgisch klug gesetzten Sprünge zwischen den Erzählzeiten, die sich wie schmerzhafte Schnitte anfühlen, führen uns an die Grenze des Schreibbaren. Denn für den Todessüchtigen scheint in dunkelsten Sekunden selbst der Tod des eigenen Kindes eine Erlösung vom eigenen Leid zu bieten. Fast nebenbei wird erwähnt, dass auch Frieda, der Selbstmordkandidat aus dem Auerhaus, seinen Kampf aufgegeben hat. Wenige bittere Pointen in Serpentinen erinnern noch an die heitere Stimmung in der Dorf-WG, die sich im mittlerweile verfilmten Bestsellerbuch der lebensrettenden Freundschaft verschrieben hatte. Boff Bjerg hat sich, ausgehend vom düsteren Kern seines Erfolgsromans, schriftstellerisch weiterentwickelt und einen nicht nur erschütternden, sondern auch stilistisch überzeugenden Roman geschrieben.
Boff Bjergs Serpentinen erschienen bei Ullstein und so packend, dass es unser Buch der Woche geworden ist. Ja, und welches Lied kann man nach so harter Kost über das düstere Thema Depression gut spielen? Das hier zum Beispiel, das letzte Kommando von Fortuna Ehrenfeld.
Ein Tag zum Vergessen, ein Tag wie ein Schwein, zum Töten zu rosa, zum Fressen zu klein. In so müden Momenten kratzt von unten die Zeit. Und du schlägst mit den Fäusten die Langweilen breit. Sag, zu wem willst du beten? Zu wem willst du gehen? Wenn die ganzen Geföhnten so weit rechts von hier stehen. Und zu wem willst du aufschauen, wenn da oben nichts ist? Absolutely nothing unimpresses me like. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam, auf dem Weg ins Paradies. Es steht an jeder Laterne und in manchem Gesicht, so als hätte man Wölfe unter die Menschen gemischt. Dauert nicht mehr so lange, dann schlägt irgendwas ein. Richtige Sternzeit, falscher Verein. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam, auf dem Weg ins Paradies. Es ist bloß aus den Punks geworden, alle machen Webdesign. Toffifee auf Eierschaukel, kann ja auch nicht sein. Lieber am Arsch, als einer von denen. Lieber am Arsch, la 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 la. Lieber am Arsch, muss doch irgendwas geben. Schrei mal ganz laut Scheiße und dann hau mir eine rein. Wir sind das letzte Kommando, verliebt und loyal. Zwei beknallte Piloten mit viel Potenzial. Zwei Mangas in Tangas, verkannte Genies. Reisegruppe seltsam, auf dem Weg ins Paradies. Riecht nach Heimat und der Rest riecht nach Tier. Aber nur eine Minute weiter von hier frisst uns der Morgen, den letzten Moment, den außer uns beiden nur die Zeitlupe kennt.
Fortuna Ehrenfeld und das letzte Kommando. Vor kurzem bin ich im Netz auf eine interessante Plattform gestoßen. Patreon heißt die Plattform und das ist so eine Art modernes Mäzenatentum. Also Künstlerinnen oder Künstler stellen ihre Arbeit auf Patreon vor und werden dann von Menschen, die diese Arbeit zu schätzen wissen, dafür bezahlt bzw. unterstützt mit einem monatlichen Geldbetrag. Dafür gibt es dann regelmäßig Inhalte. Ich bin jetzt also stolze Patronin von, ja, zum Beispiel von Judith Holofernes. Bekannt als Sängerin der Band Wir sind Helden, aber sie macht auch richtig tolle Soloplatten, hat ein Kinderbuch geschrieben und liest wahnsinnig viel. Aber was? Das wollte ich mal persönlich fragen, habe Judith Holofernes angerufen und sie gefragt, Frau Holofernes, ohne Bücher, ohne Lesen geht's bei Ihnen nicht, aber was lesen Sie gerne? Anders gefragt, lieber Sachbuch oder lieber belletristisch-fiktional?
Ich habe jahrelang eigentlich keine Romane gelesen. Also,
warum?
Ich würde sagen, eigentlich fast die ganzen Jahre, die ich mit Wir sind Helden unterwegs war, also 12 Jahre lang oder so, habe ich mich hauptsächlich zu Non-Fiction hingezogen gefühlt. Und meine eigene Erklärung ist die, dass mein eigenes Leben mir irgendwie so fantastisch vorkam, dass ich quasi keine Fiktion obendrauf gebraucht hätte. Und jetzt aber so in den letzten Jahren ist das sozusagen wieder dazu erwacht. Jetzt lese ich so ein bisschen abwechselnd eigentlich immer ein Sachbuch, ein Roman.
Haben Sie denn ein erklärtes Lieblingsbuch? Sie müssen jetzt eins auswählen.
Ich muss eins auswählen, ne? Das ist natürlich, fällt jemandem wie mir total schwer. Also am meisten begeistert hat mich in den letzten Jahren ein Buch, das ist so ein bisschen auf der Grenze, würde ich sagen, zwischen Fiktion und Memoiren. Die Amerikaner unterscheiden ja immer in Memoir und Biography. Und Memoir kann irgendwas sein, wo es nur um ein Jahr im Leben von irgendjemandem geht. Und da habe ich eins gelesen, das heißt Priest Daddy. Und ist von der Dichterin Patricia Lockwood, die ich auch als Dichterin toll finde.
Priest Daddy von Patricia Lockwood habe ich jetzt mitnotiert. Ich kenne es nicht. Ja. Was hat sie an dem Buch begeistert und warum kenne ich es eigentlich nicht?
Wahrscheinlich, weil sie Dichterin ist und weil das Dichten einen ja immer gleich zu einer relativ kleinen und oft auch originalsprachigen Zielgruppe verdammt. Das Buch ist aber sehr allgemein zugänglich, würde ich sagen, und sehr lustig.
Jetzt sagen Sie mir doch mal in drei Sätzen, worum es geht.
Also, Patricia Lockwood beschreibt eine Phase in ihrem Leben, wo sie mit ihrem Mann wieder zurück nach Hause ziehen muss. Und das Zuhause von Frau Lockwood ist sehr ungewöhnlich, weil der Vater nämlich katholischer Priester ist. Also, lasse man sich auf der Zunge zergehen.
Ich meine, katholische Priester mit Kindern gibt es in Deutschland auch, aber die sind nicht so offiziell, ne?
Ja, das stimmt. Aber der ist sehr offiziell und also der ist gleichzeitig auch ein E-Gitarre spielender Alt-Hippie und aber eben ziemlich fanatischer Christ. Und das, also dieses Zurückziehen nach Hause, das macht sozusagen dann die gesamte Kindheit von der jungen Patricia wieder auf, ne? Und wie sie sich da dann einigen muss und mit ihrem Mann da irgendwie ihren Platz finden. Und ist wahnsinnig schön geschrieben.
Darf ich Küchenpsychologin spielen und Sie fragen, ob dieser Rückzug, den die Frau da in dem Buch beschreibt, was mit ihrem eigenen Leben zu tun hat und sie deshalb das Buch so berührt hat? Oder liege ich da jetzt ganz falsch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, hauptsächlich hat es mich sehr berührt, weil ich auch eine eher, sagen wir mal, ungewöhnliche Kindheit vorzuweisen habe, weil ich mit einer lesbischen Mutter alleinerziehend in Freiburg aufgewachsen bin, nachdem wir aber aus dem deutlich toleranteren und ja so mondäneren Berlin dahin umgezogen waren. Und ich glaube, so dieses Gefühl, wie man als Teenager merkt, dass das eigene Zuhause irgendwie anders ist, das berührt mich sehr. Und auf der anderen Seite habe ich auch immer Lust am Schreiben gehabt und nähere mich zaghaft sowas wie autobiografischen Schreiben.
Frau Holofernes, ich bin ja Ihre Fördererin, Ihre Patronin und deswegen weiß ich, dass Sie sehr viel schreiben. Deswegen zum Abschluss die Frage, woran arbeiten Sie gerade? Kommt da bald was Neues von Judith Holofernes?
Ich hatte eigentlich immer Buchideen, mehrere, also sicher vier, die ich so über die Jahre mit mir rumgeschleppt habe und die ja neben der Musik dann irgendwie auch doch immer wieder in den Hintergrund gedrängt wurden. Und jetzt, Als ich dann die Zeit hatte, hat sich komischerweise eine ganz neue Idee vorgedrängt, nämlich zu schreiben über die letzten Jahre, also im Prinzip die Biografie, die andere Leute immer nicht schreiben, also die nach dem großen Erfolg, so wie das ist, mit sowas aufzuhören und was eigentlich danach kommt. Und das ist aber tatsächlich auch was, was mich einschüchtert und mir Angst macht und ich nicht genau weiß, ob das wirklich das ist, wovon ich wollen würde, dass es dann mein erstes hoffentlich Buch sein würde. Und deswegen probiere ich das jetzt in kleinen Portionen und Essays und Kapiteln einfach an meinen Unterstützern aus.
Frau Holofernes, und wenn dann da mal was fertig ist, dann telefonieren wir beide nochmal, würde ich vorschlagen.
Ja, unbedingt.
Und bis es soweit ist, begnügen wir uns mit Judith Holofernes Buchtipp Pre-Steady von Patricia Lockwood. Alle Infos zum Buch stellen wir Ihnen auf swr2.de zusammen. Und wenn Judith Holofernes nicht gerade liest oder schreibt oder hier bei uns Bücher empfiehlt, dann macht sie Musik. Auf ihrer ersten Soloplatte Ein leichtes Schwert zum Beispiel findet sich ein sehr literarischer Titel: John Irving.
John Irving, wenn ich dir ein Lied sing, legst du dann den Stift hin und lässt mich in Ruhe. John Irving, wenn ich dir den Hut bring, ziehst du dann beim Rausgehen die Tür leise zu. Deine perfekten Katastrophen nimm gleich mit. Seit ich dich kenn, verfolgst du mich auf Schritt und Tritt. Ich weiß, du schreibst für mich ein Leben voller Komik und Poesie. Aber John, 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 brich's nicht übers Knie. Johnny Franzen, meine Langmut hat Grenzen, also spar dir dein Grinsen und mach das Buch zu. Johnny Safran, kauf dir einen Kaftan, schau dir noch einen Kaff an, aber lass mich in Ruhe. Und sag DC Boll und Sir Conan Doyle, ich suche kein Drama, ich will kein Geheul. Also pfeift eure Hunde zurück, ich suche das Glück. Eure perfekten Katastrophen finde ich tot. Seit wir uns kennen, Johnnys, macht ihr mir den Hof. Ich weiß, ihr schreibt für mich ein Leben voller Witz und Wortgewalt. Aber John, John und John, mich lässt das kalt.
Such a truth is later than fiction.
Du machst alles schlimmer, du und das Gewimmer deiner Geigen geht rum. James Cameron, zieh du doch nach Hamm rum und schraub an nem Damm rum oder schau dabei zu. Roland Emmerich, wenn dann dieser Damm bricht und du findest den Schwamm nicht, lass laufen auch du. Woody Allen, dir wollte ich bestellen, du musst dich nicht quälen, mach den Sack doch mal zu. J.J. Abrams, auch wenn ich dich ausbremse, bevor du den Weg rauskennst aus dem Quatsch, den du dir ausdenkst, schau ich nicht mehr zu. John Irving, wenn ich dir ein Lied sing, wirfst du dann den Hut hin und nimmst deine Schuhe. Deine perfekten Katastrophen nimm gleich mit. seit ich dich kenn, verfolgst du mich auf Schritt und Tritt. Ich weiß, du planst für mich ein Ende von fast biblischer Gewalt. Aber John, 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 ich werd lieber als
Sometimes truth is later than fiction.
Sie hören SWR 2 Lesenswert Magazin und nach dem Buchtipp von Judith Holofernes kommen wir jetzt zu einem Namen, der die Herzen von Buchhändlerinnen und Leserinnen und Lesern höher schlagen lässt. Pascal Mercier. Sein Nachtzug nach Lissabon wurde in viele Sprachen übersetzt, auch verfilmt, war ein Bestseller das Buch. Jetzt der neue Mercier, das Gewicht der Worte. Gewichtig ist das Buch, so viel schon mal sicher, schon allein wegen seiner 570 Seiten. Aber was steckt drin? Ganz viel, aber leider auch viel zu wenig, möchte ich mal ganz schwurbelig sagen. Aber genaueres weiß unsere Kritikerin Julia Schröder, die Ihnen das Gewicht der Worte von Pascal Mercier vorstellt.
Handlungsorte London und Oxford, Triest, Venedig und Mailand. Figuren, kluge Büchermacherinnen, vergeistigte Schriftsteller, vom Schicksal gebeutelte Übersetzer, ein künstlerisch begabter Apotheker, ein Dante-lesender Kellner und mittendrin ein Mann, dem nach 10 Wochen in Todesangst sein Leben wiedergeschenkt wird. Nein, übertriebene Zurückhaltung bei Personal und Setting seines neuen Romans kann man Pascal Mercier nicht vorwerfen. Und die Themen erst. Allein das titelgebende Gewicht der Worte. Der Umgang mit der eigenen Sprache und mit fremden Sprachen, also mit dem Schreiben, Lesen und Übersetzen, ist ja schon eine Hausnummer. Und mindestens so gewichtig sind doch wohl, um nur einige dieser Themen zu nennen, das Vergehen der Zeit, das Verhältnis des Menschen zur eigenen Vergänglichkeit und zum Tod, die Wege der Erinnerung, die Liebe und der Liebesverrat, das Rechtssystem und das Gesundheitssystem und ihre bedauerlichen Fehlentwicklungen. Pascal Mercier bzw. der unter diesem Nom de Plume schreibende Schweizer Philosoph Peter Biri lässt all das durch fast 600 Seiten meandrieren und seine Schleifen ziehen. Das liest sich dann so.
Jetzt nahm er eine Zigarette aus der Packung, zündete sie an und sog den Rauch des vertrockneten Tabaks tief in die Lungen, bis ihm schwindlig wurde. Er schloss die Augen. Alles, was für ihn jemals gezählt hatte, waren Worte. Etwas existierte erst wirklich, wenn es benannt und besprochen wurde. Er hatte sich das nicht ausgesucht, es war ihm zugestoßen und war von Anfang an so gewesen. Oft hatte er sich gewünscht, ohne Worte bei den Sachen zu sein, bei den Sachen und den Menschen und den Gefühlen und den Träumen. Und dann waren ihm doch wieder die Worte dazwischen gekommen.
Der Raucher, dem immer wieder die Worte dazwischen kommen, ist Simon Leland, Anfang 60, als Sohn eines englischen Vaters und einer deutsch-französischen Mutter in Oxford aufgewachsen. Mit seiner Frau, der Tochter eines italienischen Vaters und einer österreichischen Mutter, die als Korrespondentin für eine französische Zeitung aus London berichtet hatte, war er einst nach Triest gegangen, wo sie den väterlichen Verlag übernahm. Nach ihrem frühen Herztod führte Leland eigentlich Übersetzer den Verlag weiter, bis ihn die fatale Diagnose ereilte. Unheilbarer, aggressiver Hirntumor, Lebenserwartung ein paar Wochen, allenfalls Monate. Die schlimme Lebensbedrohung, die paneuropäische Multikulturalität, der sprachbegabte Held. Manch anderer hätte aus diesen saftigen Zutaten einen spannenden Unterhaltungsroman zusammengerührt. Pascal Mercier köchelt daraus eine ebenso ambitionierte wie fade Suppe. Und um Glaubwürdigkeit schert er sich dabei nicht groß. Zum erfolgreichen Verleger, ist hier zu lernen, braucht es offenkundig nicht mehr als guten Willen und Begeisterung. Ähnlich unwahrscheinlich vollzieht sich die weitere Handlung seines Romans »Das Gewicht der Worte«. Leland findet innerhalb kürzester Zeit eine ebenso fähige wie solvente Käuferin für den Verlag. Nach 77 Tagen voller Versuche, das eigene Ableben zu akzeptieren, klärt sich die Fehldiagnose auf. Wie es der Zufall will, erbt Leland zugleich das große Haus seines Onkels in London. Und dank des Verlagsverkaufs ist er nun so wohlhabend, dass er allen möglichen alten und neuen Freunden aus dieser oder jener Patsche helfen kann. Ermüdenderweise sind diese Freunde ausnahmslos polyglotte Menschen von umfassender Bildung und großer Herzenswärme. Auch über den Helden Simon Leland selbst plaudert der Roman unverdrossen und mit großem Stolz aufs Detail alles Mögliche aus, ohne dass aus diesem Protagonisten mehr würde als eine mit erlesenen Eigenschaften behängte Kopfgeburt. Am Ende findet Leland, was sich von langer Hand vorbereitete, den Mut, nach all der Übersetzerarbeit die eigene Stimme zu entdecken und beginnt selbst einen Roman zu schreiben. Lelands famoser Kunstgriff, um seine Hauptfigur Louis Fontaine zu charakterisieren:
Er würde Fontaine ein Tagebuch führen lassen. Keine längeren Reflexionen, knappe, lakonische Notizen, die sprechend sein mussten. Auf diese Weise kam Louis selbst zu Wort und es gab für den Leser einen neuen Weg, in die Figur hineinzusehen.
Auch Pascal Mercier lässt den Leser in die Figur selbst hineinsehen. Die Innensicht seines Helden Simon Leland erfährt man aber leider nicht aus knappen, lakonischen Notizen, sondern aus langen, hingehenden Briefen, die der Witwer an seine verstorbene Frau schreibt. Darin diskutiert er alles noch einmal, was er jenseits dieser Episteln mit sich selbst, dem Nachbarn, den erwachsenen Kindern und allen anderen wieder und wieder durchkaut. So schleppt er sich mit leidenschaftlicher Behäbigkeit auf sein Ende zu. Ein Roman, der statt stille Größe zu entfalten, unendliche Langeweile verbreitet.
Das Gewicht der Worte von Pascal Mercier, erschienen im Hansa Verlag, und Kritikerin Julia Schröder hat's gelesen und sich für SWR 2 Lesenswert Magazin gelangweilt. Ja, dann machen wir es doch gleich mal ein bisschen spannender, gucken in die Krimi-Welt, aber vorher hören wir noch Eddie Berman, Dancing in the Dark.
I wake up in the evening, man, I ain't got nothing to say. Come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and I'm bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, you can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark.
Message keeps getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. I wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't got it nowhere. Just living it up in a dump like this. Is something happening somewhere? Oh, baby, I just know there is. You can't start a fire.
You can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. They say you gotta stay hungry, but hey baby, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around trying to write this book. I need a live reaction. Come on baby, give me just one look. You can't start a fire, can't start a fire without a spark. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. Start a fire, sitting round and crying over a broken heart. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire, worrying about your little world falling apart. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark.
even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.
Und jetzt werfen wir noch einen Blick in die Krimi-Welt. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz mein Spezialgebiet, aber ich habe mir kompetente Hilfe geholt von Caro Kruse. Die bloggt auf krimikiste.com im Netz über neue Thriller und Krimis. Und Caro weiß ganz genau, was einen guten Krimi ausmacht.
Ich finde es wichtig, dass die Autorinnen und Autoren weg vom Schema F gehen, also neue Ideen mit reinkommen, dass es überraschende Wendungen gibt und dass die Bücher nicht einfach nur die üblichen Klischees bedienen.
Du bloggst auf krimikiste.com, habe ich eingangs schon gesagt, aber nicht allein, sondern ihr seid da ein Team, ein Blogger-Team. Wie entscheidet ihr denn bei der ganzen Fülle der Krimis und Thriller, die so auf den Markt kommen, was es sozusagen in die Krimikiste schafft?
Das hat natürlich jeder von uns dreien so seinen Lieblingsautoren. Bei Melanie ist das zum Beispiel Jeffrey Deaver, bei Steffi Mats-Peter Nordby und bei mir Bernhard Eichner. Aber es gibt ja auch Vorschauen von den Verlagen. Die gucken wir uns an und überlegen dann erstmal jeder für sich, was würde mich denn interessieren. Dann gucken wir, was hat Potenzial. Wir haben eine Chatgruppe, in der wir uns da austauschen. Und dann entscheiden wir, was nehmen wir denn jetzt wirklich mit rein. Da spielt zum einen eine Rolle, an welchem Ort spielt der Krimi. Wir versuchen natürlich auch, eine geografische Bandbreite abzudecken. Aber natürlich auch, dass wir einmal ein bisschen Politthriller mit drin haben, dass wir aber eben auch so den klassischen Kriminalroman bedienen.
Und ich weiß, dass es demnächst ein Buch in die Krimikiste schaffen wird, was aber vorher hier auf Lesenswert ins Magazin schaffen wird, nämlich dein heißer Tipp, Caro, Niklas Naht och Dag. Der ist kein Unbekannter in der Krimi-Welt, schwedischer Autor. Das Buch heißt 1794, also was Historisches, ja?
Ganz genau. Das Buch spielt 1794 in Schweden, auch an anderen Orten, aber überwiegend eben in Schweden. Letztes Jahr ist der Vorgänger 1793 herausgekommen und wie eine Bombe eingeschlagen. Ich selbst habe das in 2 Tagen verschlungen oder, wie wir Krimi-Fans sagen, weggesuchtet.
Caro, ich muss unterbrechen, weil du gerade gesagt hast, suchtet. Ich weiß nämlich, dass dieses Buch 1793 sogar von Denis Scheck himself gelobt wurde. Und der ist ja jetzt nicht gerade für seine Krimi-Leidenschaft bekannt.
Ich glaube, das liegt daran, dass das Buch schwer in eine Schublade zu stecken ist. Denn es ist kein reiner klassischer Kriminalroman. Und auch, dass Niklas Naht och Dag ungewöhnliche Charaktere in seinen Büchern hat. Zum Beispiel den Stadtknecht und Ermittler Jean-Michel Cadell, der allerdings nach seinem ersten Fall in 1793 jetzt im Folgeband sozial total abgestiegen und richtig heruntergekommen ist.
Und du hast den Cadell jetzt gerade angesprochen. Ich habe da mal eine kleine Zusammenfassung für den Nachfolger 1794 vorbereitet. Wir hören mal rein.
Diesmal geht es um den Mord an einer jungen Frau. In ihrer Hochzeitsnacht wurde sie grausam zugerichtet und getötet. Verdächtigt wird der frisch angetraute Ehemann des Opfers, ein junger Adliger. Er wird in ein Krankenhaus und anschließend in ein Irrenhaus eingewiesen. Doch die Mutter der getöteten Braut ist sich sicher, der Bräutigam ist nicht der Täter. Sie sucht Hilfe bei Cardell. Dessen Nachforschungen führen ihn in die Abgründe Stockholms im 18. Jahrhundert. Und er muss feststellen, dass die Stadt gefährlicher und verruchter ist als je zuvor.
So, Caro, ein grausamer Mord, eine, wie wir gerade gehört haben, verruchte, gefährliche Stadt, hört sich jetzt alles nicht an, als sei das ein Buch für, ich sag mal, zart beseitete Leserinnen und Leser.
Definitiv nicht. Man sollte nicht zimperlich sein, denn allein die Zeit, in der das Buch spielt, ist wirklich eine raue und dreckige Zeit. Krankheiten, viel Armut, hygienische Geschichten und dann kommt da noch dieser brutale, wirklich unglaublich brutale Mord drauf. Der Tatort ist geradezu ein Schlachtfeld und wir Leser erleben all das wirklich hautnah mit und stecken da drin. Also man sollte nicht zu empfindlich sein.
Historische Stoffe, Caro, finde ich nicht immer so einfach. Ich finde, das kann ordentlich daneben gehen, das kann kitschig werden, unglaubwürdig. Zum Beispiel, wenn der Ton der Zeit nicht getroffen wird. Aber wie schafft es denn der Niklas Naht och Dag, das 18. Jahrhundert lebendig werden zu lassen?
Zum einen dadurch, dass er uns glaubwürdig den Alltag der Protagonisten miterleben lässt. Und dann kommt Cardells Ermittlung dazu, seine Nachforschung. Und eben die müssen ja auch stattfinden mit den Mitteln, die damals zur Verfügung standen. Das zweite, was eine Rolle spielt, ist die Sprache. Weder gekünstelt altmodisch noch zu modern, sodass man ihm das wirklich absolut abnimmt.
Niklas Naht och Dag, 1794, erschienen im Piper Verlag. Dieses Buch empfiehlt Krimi-Expertin Caro vom Krimi-Blog krimikiste.com für SWR 2 Lesenswert Magazin. Der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger bearbeitet in seinen Büchern gerne Selbsterlebtes. 2007 zum Beispiel erschien Phi-Phi Island. Darin erzählt er, wie er mit seiner Familie den verheerenden Tsunami während des gemeinsamen Thailand-Urlaubes nur knapp überlebt hat. Viel Persönliches also in seinem Werk, aber in seinem neuen Buch geht Haslinger richtig an die Substanz, denn in Mein Fall schildert er, wie er als Kind von katholischen Geistlichen missbraucht wurde. Keine leichte Kost, sagt Alexander Wasner.
Die Geschichte, die Josef Haslinger in seinem neuen Buch Mein Fall beschreibt, ist erst einmal eine von vielen. Bericht eines jahrelangen Missbrauchs in der katholischen Kirche Österreichs. In den 60er Jahren ist Josef Haslinger Schüler im Stift Zwettl im österreichischen Waldviertel. Die Sängerknaben des Stifts sind berühmt und touren durch ganz Europa. Haslinger ist musikalisch und sehr religiös. Sein Berufswunsch? Priester.
Ich hatte das mit meiner Mutter so vereinbart und mich mit diesem kindlichen Gedanken ganz und gar angefreundet. Entsprechend war der Religionslehrer für mich eine umfassende Autorität.
Doch einige der Pater im Stift nutzen diese religiöse Begeisterung gnadenlos aus. Gottfried Eder zum Beispiel. Er missbraucht den Jungen und erzählt offenbar gleichgesinnten Ordenspriestern von der Wehrlosigkeit des Kindes.
Ich war 10 Jahre alt, als Pater Gottfried Eder sich für meinen kleinen Penis zu interessieren begann und dabei ganz offensichtlich in Erregung geriet. Ein Zustand, den man als 10-Jähriger eigentlich nicht kennt. Es hat eine Weile gedauert, bis Pater Gottfried sich die intime Annäherung traute. Als er merkte, dass ich es zuließ, suchte er nach Gelegenheiten, die Spielchen zu wiederholen und wenn möglich ein wenig auszuweiten.
Erst als der Pater 2014 stirbt, wird es für Josef Haslinger möglich, offen über seine furchtbaren Erfahrungen zu schreiben. Zwar hat er als Schriftsteller schon vorher über Missbrauch geschrieben, aber fiktionalisiert, als hätte es nichts mit ihm zu tun. Wie soll man dieses Buch lesen? Es ist ein Sachbuch, einfach, geradezu spröde geschrieben und eine sehr verstörende Lektüre. Denn viele Jahre lang flüchtet Haslinger regelrecht vor der eigenen Geschichte, leugnet, sucht Ausreden, um sie nicht klar zu erzählen, schreibt stattdessen Erzählungen. Man hat das Gefühl, er ist Schriftsteller geworden, weil er etwas erzählen muss, nämlich die Missbrauchserfahrung, aber nicht erzählen kann, weil er die Schmerzen fürchtet. Mit 40 Jahren zieht er Bilanz.
Ich habe, so sagte ich mir, genug Zeit gehabt, die Ungereimtheiten meiner Kindheit hinter mir zu lassen. Ab jetzt bist du für alles, was du machst, selbstverantwortlich.
Haslinger betont auf den schmalen 134 Seiten immer wieder, dass er hier seiner Arbeit als Schriftsteller nachgeht. Und die lässt merkwürdige Ambivalenzen zu. Haslinger zitiert aus früheren Texten, in denen er versucht hat, seine Geschichte zu erzählen, und darin tauchten Sätze auf wie:
Die Pädophilen waren in dieser Sphäre von klösterlicher Gewalt eine Oase der Zärtlichkeit. Das Kloster war ein Exzess in dieser und in jener Richtung.
Ein ungeheuerlicher Satz. Die Kinder wehren sich nicht gegen den Missbrauch, weil die Lehrer im Augenblick des Missbrauchs wenigstens nicht geschlagen haben. Haslinger wurde, nachdem er mehrfach mündlich über den Missbrauch berichtet hatte, aufgefordert, das Erlebte selbst aufzuschreiben, sonst würde der Fall nicht aktenkundig. Er muss also schreiben, damit sein Fall überhaupt existiert. Eine Zumutung. Er wird das Gefühl nicht los, dass es immer noch viele gibt, die die Institution Kirche mehr schützen als deren Opfer.
Man will sich nicht die eigene Vergangenheit schlecht machen lassen. Bei sich selbst kennt man die guten Absichten und macht sie zur Grundlage des Urteils, bei anderen nur die Taten.
Mein Fall von Josef Haslinger ist natürlich auch eine Abrechnung. Obwohl Haslinger betont, dass er lange gewartet hat, bis auch der letzte Täter gestorben war. Aber jetzt benennt er deutlich die, denen er und andere Kinder im Stift Zwettl schutzlos ausgeliefert waren. Wie Beute unter Raubtieren. Wer Mein Fall liest, bekommt auch nochmal einen anderen Zugang zu früheren Werken wie Opernball oder Phi-Phi Island und versteht, wie stark die Erfahrung sich in die schriftstellerische DNA von Josef Haslinger eingegraben hat. Immer geht es bei ihm um das Ausgeliefertsein und die Erinnerung und Verdrängung. Lebensthemen, die aus einem Trauma kommen. Ein verstörendes, ein im Zorn geschriebenes, aber im Urteil trotzdem klares, ein unbedingt empfehlenswertes Buch.
Mein Fall von Josef Haslinger ist erschienen im S. Fischer Verlag. Und jetzt noch zu einer schönen Geschichte. Sascha Stanisic ist heute erfolgreicher Schriftsteller. Sein autobiografischer Roman Herkunft hat gleich mal den Deutschen Buchpreis abgeräumt. Aber dass er heute einer der deutschen Vorzeigeautoren ist, das war bei weitem kein Selbstläufer. Denn vor rund 20 Jahren, da saß er als bosnischer Flüchtlingsjunge im Teenie-Alter, als einer von vielen in der Ausländerbehörde. Aber er war einer, der Glück hatte, denn er durfte bleiben, er wurde nicht abgeschoben. Und davon erzählt er gerne, zum Beispiel auf dieser Lesung in Heidelberg.
Ich wurde 1998 nicht abgeschoben, weil der Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde mehr als nur Dienst nach Vorschrift tat. Er hörte mir zu und merkte auf, als ich sagte, ich würde gerne in Heidelberg studieren. Bring mir deine Immatrikulationsbescheinigung, sagte er damals, dann sehen wir weiter. Und heute Abend ist er hier.
Und jetzt ist er hier im Lesenswertmagazin. Werner Fontius, mittlerweile pensionierter Sachbearbeiter der Heidelberger Ausländerbehörde und 1998 verantwortlich für den Buchstaben S wie Stanisic. Herr Fontius, der Herr Stanisic hat gesagt, Sie haben nicht Dienst nach Vorschrift gemacht. Was hat er damit gemeint?
Man muss vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen. Diese ganzen Kriegsflüchtlinge aus dem zerfallenen Jugoslawien, die sollten ja unbedingt wieder zurück. Also Deutschland war eigentlich nicht so dran interessiert, die hier zu behalten. Für den Sascha und seine Familie gab es eigentlich nur die Möglichkeit, wieder zurück nach Bosnien zu gehen oder im Endeffekt dann eine Abschiebung. Mittlerweile hat sich aber auch oder haben sich auch andere Länder bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Das war Australien, Kanada und Amerika. Und da Saschas Eltern Akademiker waren, war das jetzt kein großes Problem für die, in Amerika eine Green Card zu bekommen. Und für den Sascha war im Endeffekt die Situation, okay, er geht mit seinen Eltern nach Amerika, das hätte er machen können. Oder er geht zurück nach Bosnien. Oder eben als dritte Konsequenz eben dann die Abschiebung. Dienst nach Vorschrift wäre gewesen, ja komm, also entweder du gehst nach Amerika oder du gehst nach Bosnien oder du wirst abgeschoben, fertig. Ich muss sagen, die Familie vom Sascha, die hat mich sehr beeindruckt. Das war irgendwie so eine Einheit. Das sind beide Akademiker, die haben hier gearbeitet, die Mutter in der Wäscherei, der Vater, glaube ich, auf dem Bau, um dem deutschen Staat eben da nicht zur Last zu fallen. Und das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Und man muss sich auch die Zeit damals vorstellen. Es war noch die Zeit von den Karteikarten. Ja, es gab kein Internet, es gab kein SMS, keine E-Mail, es gab ja nichts. Ne? Man musste da also irgendwo dann gucken, dass man irgendwo was findet, wo man dem helfen kann. Und eben das war dann eben die Immatrikulation. Und
aber für Literaturwissenschaften, haben Sie nicht gedacht, das ist doch überhaupt nicht handfest, weil vom Schreiben kann doch schon ein, in Anführungszeichen, normaler Deutscher kaum leben.
Noch darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Also der war dementsprechend schon so auf seinen Beruf fixiert, auf seinen zukünftigen, dass mir das jetzt eigentlich völlig egal war. Der hätte von mir aus auch Medizin studieren können oder Biologie oder irgendwas. Ja, darum ging es eigentlich gar nicht. Es ging eigentlich nur darum, dass er als Typ hier bleibt. Also das war so, ich musste ihm einfach irgendwie helfen. So. Das war einfach so mein Gefühl von damals.
Tja, und heute ist der damals 14-Jährige erwachsen, hat sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Sind Sie ein bisschen stolz?
Ja, klar. Ich meine, das ist ja, nicht jeder hat einen Sascha Stanisic im Sachgebiet. Nachher muss man sagen, alles richtig gemacht.
Lesen Sie seine Bücher?
Ja, klar, die Herkunft habe ich gelesen.
Und die anderen?
Die habe ich mir jetzt gekauft.
Sind Sie schon dabei?
Ja, ich bin jetzt gerade so am Anfang. Also zum Lesen bleibt mir momentan nicht viel Zeit, weil unsere drei Enkelkinder immer bei mir sitzen, also bei uns sitzen, weil meine Kinder alle berufstätig sind. Aber das, ich muss schon sagen, ich bin ja Pensionär, ich habe ja Zeit, das kriege ich noch hin.
Herr Fontius, noch eine etwas ernstere Frage.
Ja.
Wir haben gerade gesagt, Herr Stanisic, der schreibt heute preisgekrönte Bücher. Und das ist natürlich auch irgendwie Ihrem großen Herzen zu verdanken, so nenne ich es jetzt mal.
Okay.
Sie sind jetzt nicht mehr in der Ausländerbehörde, aber natürlich wissen Sie, dass es auch heute eine Flüchtlingssituation gibt. Da sind wieder Menschen, die hoffen auf eine Chance hier in Deutschland. Was glauben Sie, so eine Geschichte, wie Sie damals hatten mit dem Sascha, wäre das heute noch möglich?
Also eher heute wie damals, weil das Ausländergesetz damals, das war wesentlich strenger reglementiert wie heute.
Aber ist es auch immer noch genauso möglich für einen Sachbearbeiter, ich sag mal, so ein bisschen seinem Herzen zu folgen?
Das war damals auch nicht möglich. Man musste es ja auch gesetzeskonform machen. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, okay, ich gebe dem jetzt mal eine Aufenthaltserlaubnis, weil mir sein Gesicht gefällt. Wir sind Beamte, wir müssen uns ans Gesetz halten. Nur ich sage halt immer so, mancher macht es halt einfach und mancher guckt halt ein bisschen, ob er was machen kann.
Haben Sie Kontakt? Kennen Sie sich? Sehen Sie sich?
Ja, wir sehen uns per E-Mail. Ja, ich habe gerade heute eine E-Mail von ihm bekommen und wir mailen uns. Und wenn er das nächste Mal in Heidelberg ist, dann denke ich mal, ich hoffe mal, dass er bei mir vorbeikommt. Habe ihm auch angeboten, bei mir zu wohnen. Wir haben Platz genug zu Hause. Und da muss ich auch mal die Enkel ausquartieren. Weil wir haben ja beide noch eine Verbindung. Wir sind ja beide E-Gitarristen. Der Sascha spielt ja auch E-Gitarre. Das ist auch irgendwie so eine Verbindung. Und
Enkel raus. Preisträger rein.
Sascha rein, sehr gut.
Alles klar, Herr Fontes, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und diese schöne Geschichte.
Ja, okay. Vielen Dank. Ne?
Tschüss.
Noch mal's gut. Tschüss.
Und das war SWR 2 Lesenswert Magazin, pickepacke voll mit neuen Büchern, zum Beispiel Dear Oxbridge von Nele Polacek, der neue Roman von Bov Bjerg, und Judith Holofernes hat uns Patricia Lockwood Priest Daddy ans Herz gelegt. Und wenn Sie sagen, das ging mir jetzt alles viel zu schnell, ich möchte mir nochmal in Ruhe einen Überblick verschaffen, können Sie das gerne tun auf unserer Internetseite swr2.de, da haben wir alle Titel nochmal für Sie aufgelistet. Mein Name ist Theresa Hübner, ich sage danke fürs Zuhören, viel Spaß beim Lesen und tschüss.